Hallo Kinofans und herzlich willkommen zum vorletzten Podcast in diesem Jahr. Ich glaube, es ist der vorletzte Podcast in diesem Jahr.
Ja, müsste eigentlich.
Ich müsste mich ja langsam mal mit der Podcast-Planung beschäftigen als neuer Podcast-Planungsguru, aber
ja, es ist tatsächlich der vorletzte Podcast in diesem Jahr. Und weil das eine besondere Angelegenheit ist, habe ich mir nochmal zwei besondere Menschen hergeholt, von denen einer ganz besonders ist in diesem Podcast. Markus
Hi.
Hat den Film, über den wir jetzt sprechen wollen, nämlich einfach nicht geguckt.
Ups.
Was ist denn da los? Und dabei lief Craven ja schon letzte Woche an, also du hättest es ja auch noch nachholen können.
Ja, also die Sache war so, also wir haben uns generell, nicht uns, sondern mich, generell mit unserer Podcast-Planung ein bisschen durcheinander gebracht, dadurch, dass wir Craven jetzt noch eine Woche später nachliefern, hatte ich mir für irgendwann die Pressevorführung notiert und habe die dann quasi einfach verpasst. Als Julius dann im Chat geschrieben hat, da waren wir beide im Homeoffice, ne? Dass er jetzt zur PV geht, dachte ich, oh, jetzt noch eine halbe Stunde, das schaffe ich nicht von zu Hause bis ins Kino. Naja, gut. Dann habe ich gleich gesagt, ach, ist aber, also um den Film war es für mich in dem Moment schon nicht so schade, weil ich jetzt auch nicht die Riesenvorfreude hatte, obwohl ich ein bisschen neugierig war. Um den Podcast war es mir schade hier. Ich dachte, wir nochmal als Marvel Boys kommen nochmal zusammen, um über das SSU zu sprechen. Und dann dachte ich, ach, komme ich einfach trotzdem mit rein. Wie du sagst, ich hätte natürlich die Gelegenheit gehabt, den Film auch regulär jetzt zu gucken, aber wir kommen vielleicht dazu, warum ich mich dagegen entschieden habe.
Genau, und Julius ist natürlich auch dabei, der hat den Film wenigstens gesehen.
Ja, habe ich, ja.
Er hat sogar die Kritik geschrieben.
Das ist aber wirklich so, wie Markus auch schon meinte, ich habe tatsächlich jetzt irgendwie auch schon, weil das jetzt echt wieder eine Woche her ist, irgendwie bin ich da auch schon aus dem Modus komplett raus, aber es ist erstmal gerade zwei Seiten Notizen, die ich nochmal kurz angeguckt habe, was ich alles so dazu gedacht habe zu dem Film.
Ja, gut, bevor wir über Craven sprechen. Hier noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und jetzt reden wir über Craven machen vielleicht auch, oder nicht vielleicht, machen auch den Abgesang auf das SSU, das Sony Spider-Man-Universum, das bislang 6 Filme beinhaltet, die alle ohne Spider-Man ausgekommen sind. Bis auf Venom 2, da taucht er ja mal kurz in der Post-Credit-Scene auf. Aber
auch recycelt ist von...
Genau, aber ansonsten sind wir da ja wirklich recht ohne Spider-Man durchgekommen. Und jetzt sind wir halt bei Craven the Hunter angekommen. Ein Film, der, glaube ich, auch schon zweimal verschoben wurde.
Ja, dreimal, vielleicht sogar viermal.
Ja,
ich glaube, er sollte mal Anfang 2023 kommen,
ja,
um das mal in Kontext zu
rücken. Man war sehr offen... diesen Film irgendwie ins Kino zu bringen. Wir können ja auch darüber reden. Vermutlich sind ja einige Figuren irgendwelchen Nachdrehs auch zum Opfer gefallen. Wenn ich mir zum Beispiel die gute Ariana DeBossi als Calypso anschaue, über die wir gleich noch sprechen werden, weil was die in diesem Film gemacht hat, man weiß es nicht. Für alle, die immer noch nicht so ganz wissen, was es mit Sergei Krawinow so auf sich hat, hier der Versuch von mir, das Ganze kurz zusammenzufassen. Sergei und seinen Halbbruder.
Markus, pass auf.
Ja, genau.
Das ist nur für dich jetzt.
Ich habe mich extra aufrecht hingesetzt, um richtig aufmerksam zuzuhören.
Ja, Sergei und sein Halbbruder Dimitri. Dimitri ist ein bisschen schüchterner als Sergei. Die unter dem sehr, sehr strengen Papa. Wie heißt er denn? Nikolai Russell Crowe. Der so ein bisschen rumläuft wie Pavarotti mit seinem Bändchen, mit seinen Halstüchern da immer um den Hals. Und der ist halt irgendwie Großwildjäger und wir sind ja dann
und
natürlich.
Drogenboss.
Und wir sind dann auch erstmal für die erste Hälfte des Films in so einer Rückblende, was so vor 10, 16 Jahren irgendwie passiert ist. Nämlich da sind sie auf Safari gegangen. Und wollen einen legendären Löwen schießen.
Simba.
Und ja, Simba oder Mufasa, man weiß es nicht genau. Und ganz nebenbei lernen wir dann noch ein junges Mädchen namens Calypso kennen, die ebenfalls ganz nebenbei von ihrer Oma erfährt, oh Mensch, also ich bin schon eine krasse Priesterin und ich habe hier so einen total verrückten Trank und den gebe ich dir jetzt einfach mal. Und vorher lege ich dir noch die Tarotkarten. Und die Tarotkarten sagen dir, oh, du wirst irgendwo einen mysteriösen Fremden finden und dem musst du Stärke geben. Und weil der legendäre Löwe, über den wir gerade gesprochen haben, dann tatsächlich Sergei angreift, aber auch irgendwie nicht so richtig, sondern ihn nur ein bisschen kaputt beißt, ihn irgendwo hinschleppt, vor Kalypso wirft und sagt so nach dem Motto, hier Mädel, mach den mal wieder gesund, gibt sie ihm halt diesen mysteriösen Trank, das vermischt sich dann natürlich auch ein bisschen mit Löwenblut und deswegen ist Sergej dann Löwe, Affe, Adler mit Zoom-Augen und schnell wie die Spinne an. Ja, genau, er ist der Beastmaster eigentlich.
Oder der hier, wie hieß das früher? The Sentinel, glaube ich, diese Serie. Kennt ihr die noch?
Mhm.
Den Typ, der auch ja. so, der hatte da auch so Tierkräfte oder irgendwie so, zumindest konnte der auch super hören und gucken und so. Der
war genau, aber die Zoom-Augen fand ich am tollsten. Also er kann ranzoomen, wenn irgendwo jemand eine Zigarette auf den Boden schmeißt, dann merkt er sich das. Und dann vergehen halt irgendwie 16 Jahre. Sergej hat sich mittlerweile von seiner Familie losgelöst, lebt irgendwo jetzt in Sibirien, hat sich da ein nettes Häuschen gebaut und jagt Wilderer. Und irgendwann, weil er seinen Bruder zu seinem Geburtstag besuchen kommt, wird er dann reingeworfen in dieses Mafia-artige, wo er dann auch noch Alexi, a.k.a. The Rhino, auftaucht, der immer einen total süßen kleinen Rucksack mit sich rumträgt. Das sieht so herrlich dumm aus und du fragst dich so, wer hat sich das ausgedacht? Aber
sieht aus wie so ein Grundschüler.
Ja, also ganz, ganz schön. Also musst du wirklich einen normalen Kerl, aber so ein Mini-Rucksack, der dann auch immer mit so einem Schlauch an ihm verbunden ist, weil er hat bei irgendeinem Professor sich was eingefangen, weswegen er zu Rhino werden kann. Aber das Zeug in dem Mini-Rucksack schützt ihn davor, nicht zu Rhino zu werden. Ja.
Und also er wird selber zu dem, er hat nicht einen Anzug oder so.
Nee, er wird tatsächlich selber zu dem. Ja. Und er möchte jetzt natürlich Nikolai Kravinov so das Revier abnehmen, deswegen entführt er Dimitri und sowas alles. Und ja, das ist der wundervolle Film.
Ich habe aber auch zu allem irgendwie Bilder im Kopf, weil das alles irgendwie im Trailer vorkam.
Ja, das ist auf jeden Fall. Durch die, also es auch so viele Trailer gab und so ein Marketing-Push jetzt nochmal vor dem Kinostart und so. Ja. Wenig Überraschungen. Ja.
Du hast sogar, das ist mir aufgefallen, als ich meine Review für YouTube geschnitten habe, du hast sogar, wenn du alle Trailer geguckt hast, mehr gesehen, als es im Film zu sehen gibt.
Also habe ich alles richtig gemacht.
Also du hast eigentlich wirklich, weil also es gibt alle Actionsequenzen, die irgendwie in dem Film vorkommen, tauchen auch in den Trailern auf. Und es gibt ja auch richtig diese Sequenz, wenn er dann auch sein klassisches Comic-Kostüm anhat mit dieser Löwenmähnen-Weste und da durch den Dschungel läuft. Und es gibt im Trailer richtig auch dieses Material, wo er so mit Pfeil und Bogen und mit dieser Fackel da lang. Es gibt im fertigen Film, haben sie das dann einfach rausgenommen. Also
oder halt ein Opfer der Reshoots oder der Nachdrehs, die sie halt gemacht hatten für den Film. Ne?
Genauso wie Calypso. Also Ariana DeBossi, die hättest du jetzt auch aus diesem fertigen Film rausschneiden können. Das hätte wirklich gar keinen Unterschied gemacht. Sie ist einfach irgendwie nur vorhanden.
Sie wirkt total fehl am Platz. Und das ist tatsächlich auf mehreren Ebenen. Also ich finde, sie ist eine fantastische Schauspielerin.
Ja,
West Side Story, super. Mhm. Ne? Wie heißt das Dings nochmal? Hamilton, wo sie ja, glaube ich, mit dem sie ja bekannt geworden ist. Aber man merkt richtig, dass es einfach ein Fall ist, wo jemand in so einem Comic-Blockbuster einfach komplett fehl am Platz ist. Also sie weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Am allerbesten fand ich noch ihren ersten Auftritt, das ist so eine Beerdigungsszene, die überhaupt keine Rolle spielt für die Handlung, wo sie halt aber mal so ein bisschen so eine Emotionalität irgendwie zeigen darf und irgendwie halt einfach so ein kurzer Moment, wo man ihre ganze Klasse sieht und danach wirkt sie die ganze Zeit, läuft sie da durchs Bild und irgendwie auch, was ich ganz schlimm fand, null, aber wirklich gar keine Chemie mit Aaron Taylor Johnson.
Ja.
Wirklich, also so zwei Leute, die hatte wirklich genauso dieses typische Hollywood-Ding. Man hat einfach zwei attraktive Menschen in die Hauptrolle gesteckt und dann sind die natürlich irgendwie, muss es dann da eine Chemie geben oder eine Romanze geben oder sowas, aber wenn es halt einfach das überhaupt nicht hergibt und die zwei Menschen sich im echten Leben offenbar überhaupt nicht vertragen oder der Film das nicht hinbekommt, da irgendwie was zu generieren, kann man ja auch drumherum täuschen oder sowas. Es gibt bestimmt schon mehrere Fälle von Leuten, die sich überhaupt nicht ausstehen konnten. Aber auf der Leinwand trotzdem gut zusammen funktioniert haben.
Das ist immer so schade,
in diesem
wenn
Fall
du,
wirklich überhaupt nicht.
Wenn du
gar
da so Shooting-Stars hast, die cool irgendwie auf dich aufmerksam gemacht haben und dann in so einem Blockbuster verbraten werden. Ne? Also ich meine, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber das war ja vielleicht nicht die beste Entscheidung.
Ja, aber
also hoffen, dass das jetzt nicht alles weitere verbaut. Das ist halt immer so die Frage.
Ja, das glaube ich nicht. Also dafür gibt ihre Rolle halt wirklich so wenig her,
Dass man schon vergisst, dass sie überhaupt da drin
ist. Ja, na, ja. Es ist wirklich so. Und also du siehst auch, alles, was du im Trailer siehst, ist das gefühlt, was du im Film von ihr zu Gesicht bekommst. Und gut, ich glaube, Aaron Taylor-Johnson wird dieser Film jetzt auch nicht groß wehtun.
Ah, ich bin mir nicht so sicher. Ganz ehrlich, ich habe, also er wird ja immer so als der neue James Bond gehandelt. Ne? Er ist ja einer von den Namen, die man immer wieder hört. Mhm. Und weil er halt eben irgendwie ein junger, gut aussehender oder Schauspieler, weißer Schauspieler im richtigen Alter ist, ist das also irgendwie selbstverständlich. Und Brite.
Das darf man
aber vergessen. Tatsächlich habe ich jetzt echt nach dem Film gedacht, der hat wirklich so wenig Leading Man Qualitäten in diesem Film, dass er irgendwie denkt, das ist jetzt der Star, der diesen Film trägt. Das funktioniert auch gar nicht, weil er einfach die ganze Zeit so eine eindimensionale, grummelige, irgendwie stoische Figur da irgendwie spielt. Und wenn das unser nächster James Bond sein soll, dann muss er noch einiges mehr an Charisma auspacken, was er in anderen Filmen ja durchaus schon gemacht hat. Deswegen wundere ich mich auch so. Ne? Also ich fand den in Tenet in dieser kleinen Rolle zum Beispiel fantastisch.
Ja, cool.
Bullet Train war super
mit
Brian
halt
Terry Henry.
Das sind dann doch eher so die Nebenfiguren.
Ganz
ne?
genau.
Vielleicht, also er hat damals mit Kick-Ass so seinen großen Durchbruch
gehabt. Das war noch eine ganz andere Figur.
Und das war noch eine ganz andere Figur, als er jetzt spielen würde oder spielen könnte noch wahrscheinlich. Und sonst macht er halt in so Nebenfiguren einen bleibenden Eindruck und einen guten Job. Ist halt die Frage, ob er so
wirklich. Aber ich würde halt jetzt Craven ihm nicht so krass vorwerfen, weil, also ja, er kann nichts in diesem Film, aber das liegt halt auch einfach daran, dass dieser Film nichts kann. Weil ich finde, es ist halt einfach zum hunderttausendsten Mal die gleiche langweilige Origin-Story jetzt noch mit Rückblende. Oh, das ist vor 16 Jahren irgendwie passiert und oh, jetzt lernen wir seine ganzen Fähigkeiten kennen. Also weiß nicht, wenn ich diesen Film vor 20 Jahren gesehen hätte, da hätte ich gesagt, so, boah, krass, wie super.
Löwe.
Löwe. Und aber jetzt ist es halt so ein ausgelutschtes Thema, was du einfach schon so tausendmal zu Gesicht bekommen hast und auch schon hunderttausendmal irgendwie gefühlt besser zu Gesicht bekommen hast als das hier. Also,
aber es klingt dann ja so ein bisschen nach dem Madame Web-Problem, um das jetzt nochmal einzuwerfen, weil ich, um in den Podcast mich zumindest ein bisschen zu qualifizieren, habe den gestern noch nachgeholt. Das ist nämlich der einzige, abgesehen von Craven aus dem SSU, der mir noch gefehlt hat.
Und
da ist es ja auch so, Dakota Johnson ist schrecklich in dem Film, aber sie kann, glaube ich, auch nichts dafür. Also sie hat einfach, oder weiß nicht, vielleicht hat sie sich einfach falsch entschieden und dann gleich gemerkt, sie hat keinen Bock, aber sie wirkt so lustlos. Jede Zeile wirkt komplett auswendig gelernt und das so ganz, ganz stoisch irgendwie. Boah, aber die Figur ist halt auch mega unsympathisch und dafür kann sie, wie gesagt, halt
aber
nicht
der
Dialoge
Film, also
aber, wirklich.
Ich sag dir ganz ehrlich, also Madame Web finde ich schlimmer als Craven.
Ja, gut, aber kann ich verstehen. Also wirklich für mich, ich fand ihn auch noch schlimmer als befürchtet, weil jetzt war er jetzt ja sehr spät dran. Alle haben den schon abgehatet und ich bin ja meistens eher so mit Julius immer noch so einer, der gnädiger ist, auch so bei Blockbustern. Aber das war so schlimm, aber auch so schlimm, dass ich glaube, dass es in der Gruppe schon wieder Spaß machen könnte. Ja. Ich dachte mir, hab vorhin auch mit unserem Kollegen Stefan geschrieben, das wäre ein guter Podcast mit Schuss für mich. Ich glaube, wenn man den zusammenguckt, macht der Spaß, weil der so blöd und scheiße ist.
Was mich bei Madame Web am meisten aufgeregt hat, ist der Schurke, asynchron, nachsynchronisiert
aber andauernd
wurde.
Die ganze Zeit wird.
Und du halt richtig siehst, die Lippen bewegen sich und 2 Sekunden später kommt dann, was er erzählt.
Also nicht mal versteckt, also die machen es auch ganz oft, wenn er den Rücken zur Kamera hat, aber da hört man es eben auch an dem, also gerade im Original, an der anderen Tonqualität einfach, aber auch einfach auch manchmal nicht die Mühe gegeben, wenn er in die Kamera guckt. Das passt einfach nicht in so vielen Szenen, wo ich mir denke, und das ist halt sinnbildlich für den ganzen Film, da steckt so wenig Liebe in allem drin, da passt vorne und hinten nichts zusammen, die Figuren haben überhaupt keine Chemie miteinander, weder die Mädels untereinander noch mit Dakota Johnson, also mit Cassie.
Na gut, das mit den Mädels, also
diese
Spider-Women ist ja sowieso
auch nicht,
die größte Verarsche.
Und sowieso, was die da abziehen mit Mädels, also die können mir auch nicht erzählen, dass da, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da wirklich eine Frau auf dem Regiestuhl saß, weil das wirkt so, als würde es ein 60-jähriger Kerl machen, der noch nie was von der sich so vorstellt, wie Teenager-Frauen so Mädels so sind. Die Tischtanzszene in diesem Diner, ich denke mir so, what the fuck? Seid ihr vollkommen bekloppt?
Britney Spears toxic.
Da überkommt es mich natürlich auch immer. Da bin ich auch mal kurz davor, auf dem Tisch im Diner zu tanzen, aber das war richtig schrecklich.
Und sowieso Sydney Sweeney die ganze Zeit in diesem Schulmädchen-Outfit.
Ah, da fängt es ja schon an, ohne Scheiß.
Das ist wirklich ganz, ganz hart. Übrigens aber eine Sache, die mir da gerade eingefallen ist, tatsächlich ist das mit diesen schlecht drüber synchronisierten Sachen, so diese ADR-Dialoge, das gibt es tatsächlich bei Craven jetzt auch immer mal wieder.
Oh ja.
Wo du so Leute, die gerade so ein bisschen sich von der Kamera abgehört haben, irgendwas sagen, auf einmal so einen ganz langen Satz noch, um dann irgendwie so Szene dann zu binden, und wo auch so ein paar Dinge so, nee, wirklich nicht, wirklich nicht.
Am geilsten, finde ich, kommt das ja auch in Craven rüber, bei Dimitri. Weil Dimitri, der Fred Hatchinger, der ja irgendwie in Gladiator 2 schon diesen etwas debilen Imperator gespielt hat, und diese Rolle hier ist jetzt ja auch, er soll ja Chameleon irgendwann mal werden. Und deswegen
bestimmt
erzählt uns dieser Film, dass er ja gut Stimmen nachmachen kann. Und es gibt eine Szene, und ich habe mich bepisst, weil er hat dann irgendwann nach, wenn dieser Zeitsprung kommt, 16 Jahre, hatte so einen Nachtclub, den Daddy für ihn da irgendwie eingerichtet hat, wo Daddy dann auch ab und zu seine Geschäfte abzieht. Und Dimitri, weil er halt Stimmen so schön nachmachen, singt dann auch am Mikrofon. Und dann hast du Harry Styles und Tony Bennett. Und das Geile ist, du hörst dann halt auch wirklich Harry Styles singen. Also offensichtlich hat Sony dann teuer diese Rechte eingekauft. Oder du hörst auch Tony Bennett. Das Geile ist aber, du siehst Fred Hatchinger auf der Bühne, so am Mikrofon. Und du siehst, er bewegt den Mund überhaupt nicht. Und sie versuchen das dann irgendwie noch so hinter Mikrofon zu verstecken. Aber manchmal ist die Kamerabewegung nicht schnell genug. Und dann siehst du einfach, dass er... Und du hörst daneben halt den Song und denkst dir so, oh Leute, ey, also...
Kann man das nicht wenigstens mit irgendeinem visuellen Effekt nehmen?
Ja, irgendwie was, aber das ist so ganz, ganz schlimm. So dieses,
er ist ja nicht nur Stimmimitator, sondern auch Bauchregen.
Ja, genau. Ja, vielleicht ist es das.
Also es sind so alle Figuren. Am geilsten fand ich tatsächlich noch Alessandro Nivola als Rhino, weil der ist einfach in einem ganz anderen Film.
Das ist sowieso jeder in seinem eigenen Film.
Ja, aber ich finde, Nivola hat so Szenen, das ist ja der Bruder von Nick Cage, in Face-Off. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er hat sich gedacht, wie würde Nick Cage jetzt diese Szene spielen? Weil es gibt so eine Sequenz, da steht er mit seinem kleinen Rucksäckchen an so einer Theke und schreit einfach so ohne Grund, so kurz irgendwie in den luftleeren Raum, und das war's dann.
Und es gibt auch einen anderen Moment, da macht er so auf so eine völlig groteske Art und Weise nach, wie er glaubt, dass Craven so durch die Gegend schleicht.
Ja.
Das ist wirklich wie aus so einem Stummfilm früher, oder wie so Otto.
Ja, genau. Stimmt. Oder auch, er hatte eine ganze Zeit irgendwie so ein Rottweiler,
Dobermann. Ja.
Nee, doch, ich glaube, es ist ein Rottweiler oder irgendwie so ein
Stafford. Auf jeden Fall so ein Kampfhund.
So ein Kampfhund. Das ist dann so irgendwie so, haha, ich bin der Schurke, aber ich bin irgendwie nett zu meinem Hundchen, und das ist der Einzige, zu dem ich...
Das ist komplett bizarr, wirklich. Und dann läuft er die ganze Zeit in so einem weißen Hemd rum, einfach mit so einem normales weißes Hemd, mit so einem kleinen schwarzen Rucksack. Das ist dieser Bösewicht.
Der Rucksack ist so das Geilste. Das ist wirklich Karikatur ohne Ende.
Ja.
Und dann gibt es ja noch, weil wir haben noch nicht genug Schurken, es gibt ja dann noch eine weitere Schurkenfigur in diesem Film, die
Foreigner.
The Foreigner, der dann immer anfängt zu zählen, 1, 2, 3, und also auch, und auch das, Christopher Abbott, der den spielt, du weißt auch nicht so wer bist du, was machst du?
Ja.
Teilweise werden diese Figuren dann auch überhaupt nicht mal mehr erklärt oder irgendwie was, so musstest du dir dann aus dem Kontext zusammenreimen, wie die hier alle noch zusammengehören.
Warum denn auch so viele wieder, ne? Daraus lernen die auch irgendwie nicht. Also ich meine, Spider-Man 3 ist 20 Jahre her oder so. seitdem hat man nicht viel dazugelernt, obwohl es ja auch funktionieren kann, ne? Also ich meine, viele Leute haben ja bewiesen, dass sie mit mehreren Figuren handeln können und so.
Das funktioniert aber in diesem Fall auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass sie einfach gemerkt haben, es fehlt sozusagen ein klarer, zentraler Antagonist, der stark genug ist. Weil, also der Vater Nikolai hat natürlich so eine Antagonistenrolle, Rhino hat eine Antagonistenrolle, und dann gibt es halt eben noch diesen Foreigner, Aber es ist halt von denen keiner irgendwie groß oder wichtig genug. Es ist kein Thanos dabei, der irgendwie auch nur annähernd so eine Wichtigkeit oder Bedrohlichkeit irgendwie ausstrahlen würde. Und wahrscheinlich haben sie es deswegen so ein bisschen versucht, über die Masse abzufedern. Und genauso dieser Foreigner, den hätte man auch einfach komplett aus dem Film streichen können, ohne dass das wirklich irgendwas geändert hätte.
Schon die zweite Figur, die man hätte komplett streichen können.
Ja, ne, ich habe auch nie so diesen Zusammenhang zwischen Rhino und Nikolai verstanden, weil es wird ganz am Anfang ja auch in dieser Rückblende, da war der ja auch bei dieser Safari irgendwie mit dabei und wird dann halt von Nikolai so ein bisschen als Weichei
und
beleidigt.
Er macht ihn halt zur Schnecke und danach ist er sauer.
Genau, und danach ist er sauer und will dann nach 16 Jahren sagen, okay, jetzt klaue ich dir dein ganzes Zeug und dafür hole ich mir deine Jungs, so nach dem Motto.
Und den mit den Superkräften vor allem.
Ja, das ist dann wirklich so, ich mir denke, also ich finde die Idee ja an sich nett, dass du sagst, okay, wir machen das auch so ein bisschen, diese Mafia-Strukturen, aber dann kann ich mir auch Penguin angucken, da hat es halt wenigstens ordentlich funktioniert.
Sollte so, ne? Man vielleicht lieber stattdessen. Ja.
Und das hier ist wirklich so, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch Drehbuch nennen kann oder wie viel da am Ende wirklich durch die ganzen Nachdrehs alles irgendwie kaputt gemacht wurde, weil man sich dann doch dazu entschieden hat, oh na, Calypso und Kraven, das wollen wir jetzt lieber nicht in den Fokus packen, also holen wir noch lieber andere Sachen mit da rein und so. Aber so, ich finde, der Film wirkt auch total zerhackt irgendwie. Und du hast halt immer eine von diesen Action-Sequenzen, bei denen du auch immer nicht weißt, ist es jetzt so, soll Kraven die neue Leitfigur für Fridays for Future sein, weil er ständig irgendwie sich um die Natur kümmert und Wilderer umbringt? Oder ist er am Ende so eine Art Söldner, weil er böse Leute umbringt? Oder was soll er eigentlich sein? Und zwischendurch hast du Sequenzen, wo Kraven irgendwie das erste Mal auf die erwachsene Calypso trifft und sie sich halt irgendwie 10 Minuten lang gegenseitig erklären, wer sie eigentlich sind.
Oh, das ist es endet einfach nicht, diese Szene. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, die geht einfach echt 3, 4, 5 Minuten zu lang. Und man glaubt es wirklich nicht, weil zwei Leute, die halt so wenig Chemie miteinander haben, da dann so schlechte Dialoge dann aufsagen müssen. Das endet einfach nicht.
Klingt ein bisschen nach dem The Crow-Film aus diesem
Jahr. Oh, ja.
Und dieser ganze Mittelteil hängt auch einfach derartig durch und ist so lang. Der Film ist ja wirklich für MCU, nicht für MCU-Verhältnisse, sondern für SSU-Verhältnisse der längste. Mhm. Und mit ziemlichem Abstand. Und der geht, glaube ich, 2 Stunden 7 oder so.
Ich glaube, ja. 127 Minuten. Eine Einladung.
Und vor allem, du hast ja am Anfang so eine Action-Szene in so einem russischen Gefängnis, dann hast du diese Rückblende, die auch viel zu lange geht, vor allem, weil dann halt eben da auch die nominelle Hauptfigur einfach mal für 15, 20 Minuten aus dem Film verschwindet, dass man auch irgendwie kaum glauben kann. Und dann kommt dazu immer mal wieder so eine Mini-Action-Szene, die halt wirklich so 2 Minuten geht oder sowas und zwischendurch wirklich 20, 30 Minuten, wo einfach dann wieder echt nichts passiert. Und das ist auch was ich vorhin wieder denken musste, wo es jetzt hier um die anderen SSU-Filme und Morbius und Madame Web und sowas ging. Ich glaube, ich fand auf jeden Fall Morbius und so deutlich schlechter, aber der ist einfach wirklich, also Kraven ist einfach wirklich echt öde, da passiert einfach so wenig, der ist gar nicht so sehr nur schlecht, sondern vor allem einfach langweilig. Es ist nicht so, dass ich mir ständig einen Kopf gefasst habe und gedacht habe, Mann, oh Mann, oh Mann, wie dumm oder so, sondern es ist einfach wirklich einfach öde. Und das ist eigentlich manchmal fast noch schlimmer, weil man damit eben nicht dann noch richtig viel Spaß haben kann.
Ja. Also, ja, ne, so. Aber es sind, wie gesagt, auch so manche, wenn er sich dann vorstellt, my name is Kraven with a K. Und vor allen Dingen, das ist ja auch das Geile, Aaron Taylor Johnson, wenn man das im Original guckt, der weiß ja auch nicht, welchen Akzent er beibehalten soll. Also dann ist es mal so ein bisschen mehr mit diesem Russischen drin, dann ist es auf einmal wieder sein normaler Akzent und auch diese
Und jeder macht so ein bisschen seinen eigenen russischen Akzent, so wie man sich das halt, wie er sich die Person das halt so vorstellt.
Ja, genau, ja.
Gibt es halt eben auch verschiedene Leute, die halt eben verschiedene Ausdrücke
davon machen. Das sind auch so Sachen, genau wie jetzt vielleicht auch die Erzählstruktur oder dass Sachen irgendwie dann nicht mehr zusammenpassen oder man so unentschlossen ist, wo ich mir denke, das kann doch bei so einem Film von so einer Größenordnung nicht sein eigentlich. Ja, also klar, sind die natürlich nicht so also für Comic-Blockbuster-Verhältnisse sind die SSU-Filme ja fast günstig, also die kosten ja immer so immer die 100 Millionen. Ja. Aber trotzdem, es ist halt eine große Studioproduktion.
Super, wie kann das? Professionell, klar, Studioproduktion, ja. Halt immer noch 110 Millionen Dollar gekostet.
Wie kann das sein? So,
also und das ist halt aber was, und das zieht sich ja tatsächlich durch diese kompletten 6 Filme, die dieses SSU hat.
Als ob die immer auch ganz oft sagen, ja, ein Take, so, machen wir. Reicht.
Ich hatte mit einigen von denen ja durchaus Spaß. Ich mochte den ersten Venom eigentlich ganz gerne, auch als ich den das zweite Mal geguckt habe, habe ich damit noch Spaß gehabt. Venom 2 fand ich auch noch okay, als ich den gesehen habe, habe ich, glaube ich, nur einmal geguckt. Venom 3 haben wir ja jetzt kürzlich erst drüber gesprochen, gab ja tatsächlich 3 von den Filmen
ich gesehen.
Dieses Jahr. Das würde sich auch mal überlegen. Die kamen ja alle 3 dieses Jahr raus, Madame Web.
Stimmt, Madame Web auch dieses Jahr.
Und Craven jetzt. Und aber Madame Web und Morbius vor allem, da war halt, die sind ja also ganz eindeutig die Tiefpunkte dieser Reihe, und mit Venom 3 hatte ich eigentlich, auch wenn der natürlich vogelwild ist und drunter und drüber geht und auch nicht viel zusammenpasst, hatte ich aber immer noch punktuell genug Spaß. Aber trotzdem merkt man halt immer wieder, dass in dieser Filmreihe einfach die so ein bisschen das Nötige, das gewisse Etwas fehlt einfach, oder vielleicht ein bisschen die Liebe oder die Sorgfalt oder irgendwie sowas.
Ja, es wirkt halt von Anfang bis Ende immer noch so, wie wir versuchen irgendwas nachzumachen, aber kriegen es nicht richtig
ja,
hin.
Genau.
Also ohne wirklich eine Idee für eine Geschichte oder für die Figuren irgendwie zu
haben. Sagen wir es einfach, wie es fehlt ein roter Faden.
Ja, das
wie
natürlich
diese,
auch.
Wie diese Filme irgendwie zusammenhängen, weil du kannst ja bis bis heute immer noch nicht sagen, spielen die jetzt auch wirklich alle in einem Universum? Weil Madame Web spielt ja eigentlich in den 90er Jahren, Venom, Morbius
also,
und
da fängt es ja schon
Craven.
An. Der sollte in den 90ern spielen und haben sie 2003 drauf geklatscht. Irgendwann noch.
Stimmt. Egal, ja, aber es ist ja trotzdem
Geschichte.
Ja nochmal irgendwie weiter
früher
vor
anderen,
und früher als die anderen. Ob Craven jetzt im gleichen Universum spielt wie Morbius oder wie Venom, das weiß ja auch kein Mensch. Und das ist halt einfach so, da fehlt halt so eine Kevin Feige, James Gunn Figur im Hintergrund, die sagt, okay, wir setzen jetzt mal einen Plan auf und am Ende stehen halt irgendwie die Sinister Six. Aber das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, ja, jetzt, da musst du aber auch wirklich irgendwann mal Spider-Man irgendwie mit reinbringen, weil Leute haben sich ja schon bei Venom irgendwie mokiert, dass er nicht da ist, da konntest du ja aber irgendwie noch mitleben. Dann haben sie in Venom 2 haben sie ihn ja in dieser Post-Credit-Scene angeteasert, um es in Venom 3 gleich wieder rückgängig zu machen, was wir schon in No Way Home gesehen hatten.
Nur anders.
In Morbius teasern sie es ja dann noch weiter, dass Vulture dann plötzlich, also Michael Keaton, da auftaucht und sagt, oh, ich glaube, ein Typ namens Spider-Man ist unser Problem. Lass uns das mal machen.
So bescheuerter Dialog.
Ja. Dann hast du in Venom 3 ja auch so ein bisschen diesen, so, zumindest teasern sie ja mit so, Eddie, lass mal nach New York gehen, lass mal nach New York gehen und oh, was ist in New York? So. Und dann hast du halt Madame Web, wo wir dann irgendwie die Mutter von Peter Parker kennenlernen, aber es fehlt ja immer so diese Figur von Spider-Man, ne? Oder irgendeine Variante davon, muss ja nicht Spider-Man sein.
Wie gesagt, es wirkt halt total unentschlossen, also du kannst ja das eine oder das andere machen, aber die fahren die ganze Zeit so auf so einer komischen, sind auf so einer komischen Mittelschiene gefahren, wo irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Also du kannst ja sagen, weil das war, glaube ich, zwischendurch auch mal die Ansage, die haben sich auch von Monat zu Monat gefühlt auch immer widersprochen, was sie vorhaben, weil sie es wahrscheinlich selber auch oft einfach nicht wussten oder wieder umgeworfen haben. Aber halt gesagt, wir wollen eher eigenständige Sachen machen, wo wirklich Leute, also es soll halt gar nicht so sein, dass alles ein großes Ganzes ist, sondern die Leute sollen halt sehr individuelle Filmemacher sein, die so ihren eigenen Style, eventuell auch ihr eigenes Genre aufklatschen können, was am Ende auch überhaupt nicht so umgesetzt wurde. Oder du machst halt sowas wie das MCU und versuchst es halt irgendwie zu verknüpfen. Und wie du sagst, also bei Spider-Man sind sie ja auch immer so ein bisschen vor und zurück geschlittert. Also bei Morbius war das ja auch sehr ungelenkt da reingequetscht noch. Aber du hattest zumindest das Gefühl, also langsam bewegt sich das vielleicht irgendwo hin. Und dann gehen sie ja wieder 3 Schritte zurück. Also in Craven hast du das ja jetzt offenbar ja gar nicht mehr.
Wobei das vielleicht
Geile in Craven, du hast halt eine Sequenz, wo er irgendwas, irgendeine komische Substanz gespritzt bekommt, die ihm das zeigt, wovor er am meisten Angst hat. Mhm. Und das ist dann die Szene aus dem allerersten Trailer, wo er dann die Spinnen hat, wo du denkst so, boah, aber so wie er Craven halt in diesem Film aufbaut, würde sich für mich im Leben auch nicht erschließen, warum er jetzt ausgerechnet gegen Spider-Man kämpfen muss.
Mhm. Noch so ein Grundproblem, ne? Die sind ja auch alle keine Bösewichte.
Genau, das ist ja eben das Problem, dass du auch jetzt nach Craven the Hunter sagst, so, also da müsste ja jetzt sonst was passieren, um zu sagen, und jetzt im nächsten Film kämpft Kraven, macht Kraven Jagd auf Spider-Man. Weil
das ist tatsächlich der Plan des Regisseurs ist da.
Ja.
Er hat zumindest gesagt, er möchte also wahrscheinlich irgendwie eine Trilogie oder so.
Ja, genau.
Teil 2, der große Bruderkampf, Kraven gegen Chameleon.
Um den es übrigens auch wieder ein bisschen schade ist, um den Regisseur. Weil ja. J.C. Chandler hat ja echt gute Sachen gemacht. Mit Margin Call, All is Lost und Most Violent Year und so, das waren richtig coole Sachen.
Triple Frontier, genau.
Ja. Und dann halt das so. Das ist wieder so einer.
Aber du merkst es halt auch allein schon daran, dass Kraven the Hunter keine Post-Credit, keine Mid-Credit-Scene hat. Da ist alles rausgenommen.
Ich würde mal interessieren,
worden.
Ob die da was gedreht haben und dann jetzt sich wirklich entschieden haben, nachdem das halt sich so abgezeichnet hat und nach Madame Web sowieso gesagt haben, ja, jetzt bringt es auch nichts mehr, noch Sachen anzuteasern.
Ja, und ich meine, sie erfüllen ja mit Kraven the Hunter zumindest den Wunsch vieler Fans, dass sie mal in diese R-Rating-Richtung gehen. Sprich, es darf richtig blutig und brutal werden. Und selbst da habe ich mir gedacht,
Ändert gar nichts. Das macht keinen Unterschied, ob es macht keinen guten Film schlecht und keinen schlechten Film gut.
Genau. Und das Ding ist aber auch, sie nutzen das ja auch, finde ich, also ja, sie machen es ein bisschen blutiger, aber die Actionsequenzen sind halt am Ende des Tages auch so langweilig, dass ob ich da jetzt Blutspritzer sehe oder nicht, macht es halt auch nicht
besser. Ja, das ist wirklich auch fast genau der Gehalt in diesem einen längeren, blutigen Trailer, den es halt gab, da sind halt eigentlich alle Action-Szenen
genau,
drin. Alle Gewaltmomente drin, die es auch im fertigen
Film brauchst halt trotzdem fähigen Action-Choreografen. Da ist es, wie du sagst, egal ob jetzt Blutspritz oder nicht, beziehungsweise kannst du das daraus ja dann das noch besser ausnutzen, wenn du die Action auch entsprechend choreografieren kannst. Und dann halt
die ist ja in Kraven the Hunter fantastisch. Also wenn so ein CGI Sergei Kravinov da irgendwie über Wände krabbelt, das sieht wirklich aus wie aus den 2000er Jahren und selbst die hätten es besser hingekriegt. Also und vor allen Dingen, die sind auch so inkonsistent, was seine Fähigkeiten angeht, weil er fliegt irgendwie von einem Hochhaus und krabbelt schneller als Spider-Man so eine Wand irgendwie hoch, aber ja.
Wisst ihr, wenn ich die ganze Zeit denken musste, weil er sich manchmal so bewegt hat, so wie in dem X-Men Origins Wolverine Film, wo Sabretooth immer so auf allen Vieren immer so
stimmt, ja.
So bewegt er sich halt die ganze Zeit.
Süß.
Es gibt aber tatsächlich eine gute Action-Szene in dem Film.
Oh.
Und das ist die Verfolgungsjagd durch London. Die fand ich tatsächlich ganz gut.
Ja, aber da ist halt auch wieder, wo kommt jetzt auf einmal diese krasse Geschwindigkeit her, dass er in einem Auto hinterher rennen kann?
Das haben wir doch vorher schon gesehen. Er ist doch in der Origin-Story ist er doch schon neben dem Hirsch hergerannt.
Ja,
aber Hirsch und Auto, naja.
Na, der ist ja auch noch mal 16 Jahre älter und hat noch mehr Muskeln.
Ja, gut.
Naja, also das fand ich zum Beispiel halt auch gerade im Gegensatz zu vielen von diesen Kletterszenen, wo halt man eindeutig sieht, hier ist jetzt irgendwie das Digital Double unterwegs. Ist bei dieser Verfolgungsjagd da durch London ist natürlich halt eben viel mit Stuntleuten, viel mit irgendwie echten, ist bestimmt auch, oder könnte ich mir vorstellen, dass das eine Szene ist, die komplett neu eingeführt wurde nochmal oder nachgedreht wurde oder sowas, weil die halt eben auch so eine Sonderrolle irgendwie einnimmt und dann halt.
Obwohl die war im ersten Trailer tatsächlich schon auch
dann
so drin. Also das,
dann war das bestimmt das eine große Setpiece, was sie halt irgendwie am Anfang an so geplant haben. Und das ist halt wirklich gut, der rennt halt dann irgendwie barfuß, was ich auch ganz witzig finde.
Was alle machen, hier der komische Ezekiel Sims in Madame Web, der muss ja auch die ganze Zeit barfuß durch die Gegend laufen.
Bad Spider-Man.
Rennt ihn hinterher, hinter dem Auto her, wo sein Bruder entführt wurde gerade. Und dann, was ich auch ganz cool fand, ist, er hat so einen Signature-Move, wo er so schlittert. Er kommt immer so reingerannt und schlittert dann so kurz mit den Füßen über den Boden.
Boah, ich hab's bildlich vor Augen.
Das ist halt wirklich so wie so eine Videospielfigur, wo du dann auch irgendwie so, um noch schneller zu sein, schlitter ich jetzt 10 Meter über den Boden und es tut mir gar nicht weh oder so.
Ja.
Und was ich aber so schade finde, ist, ich verstehe nicht, warum sie es in den Animationsfilmen so gut hinkriegen. Mhm. Ich verstehe nicht, warum sie es in den PlayStation-Spielen hinkriegen. Also Spider-Man 2, was, glaube ich, letztes Jahr oder wann rauskam.
Haben wir letztes oder schon vorletztes Jahr?
Da hatten wir ja eine sehr geile Kraven und auch Venom-Story mit drin, was ja funktioniert hat.
Auch, ja.
Und dann guckst du dir so die Filme an und denkst dir so, habt ihr zwei wirklich so krass unterschiedliche Departments, die für all das irgendwie verantwortlich sind? Weil so dieses ganze Sony-Spider-Man-Universum war irgendwie schon mit Crave, mit dem ersten Venom-Film, wo ich so dachte so, okay, ich glaube, das wird nicht meins.
Das ist auch so erstaunlich, genau, das ist halt irgendwie so ein Franchise, wo man so von Anfang an viele das gesagt haben, das kann doch so einfach nicht funktionieren, aber bitte belehrt uns eines Besseren. Die haben wirklich, ich finde es ja immer noch erstaunlich, weil Venom halt so erfolgreich am Anfang war, dass sie 6 Filme davon gemacht haben, aber mit keinem so richtig gezeigt haben, ja doch, also wir brauchen Spider-Man gar nicht. Und aber auch immer wieder trotzdem gesagt hatten, ja, Spider-Man kommt irgendwann und so. Zwischendurch saß ja, zumindest aus Sony-Sicht, oder ich weiß nicht genau, ja wirklich mal so aus, die hatten ja sich mit Marvel dann irgendwie überworfen, beziehungsweise den Deal nicht ja verlängert und dann stand ja sogar Spider-Man 3 auf der Kippe und dann wollten die den ja irgendwie in ihr Universum endgültig mal so mit reinbringen und daraus wurde ja dann doch nichts und so und No Way Home ist dann passiert, der war cool und bei Sony fehlt halt immer noch Spider-Man, obwohl sie das halt Sony's Spider-Man-Universum genannt haben. was auch witzig war, weil irgendwie war die Erklärung, also ich meine, der Name war ja auch am Anfang noch
SPUMC,
genau.
Sony Pictures Universe of Marvel Characters.
Genau. Vollkommen absurd und das war ja eine Weile der offizielle Titel, was schon so, also das zeigt im Grunde schon alles. Also beim Titel wird eigentlich schon deutlich, was die da, also wie konfus und chaotisch das alles war. Und dann hat ja irgendjemand angemerkt, warum nennen sie das nicht einfach Spider-Verse-Filme und so. Und dann hat, glaube ich, der Columbia Pictures-Chef gesagt, wir wollen jetzt nicht, dass, also Spider-Man und so, das klingt ja zu sehr nach Spider-Man. Und dann haben sie Sony Spider-Man-Universum genannt. Und dann denke ich so, also irgendwie wussten sie von einem Jahr zum anderen nie so ganz, was passiert. Ich meine, was glaube ich auch schwierig ist, weil hinter den Kulissen ist halt so viel Zeug passiert. Das ist ja für die auch, glaube ich, absoluter Albtraum. Dass du gerade, wenn du so ein Shared Universe irgendwie machen willst, das so zu organisieren, ich glaube, auch bei Marvel, wo das ja im Endeffekt so gut geklappt hat, war es hinter den Kulissen, glaube ich, oft auch mega krass und du hast es einfach nur nicht so doll mitgekriegt. Und glaube, das ist einfach eine Mammutaufgabe und hier sind sie halt immer wieder gescheitert, leider, bis zum Schluss.
Aber man hätte halt eben auch vielleicht mehr über dieses Scheitern hinwegtäuschen können, indem man einfach bessere Filme gemacht hätte.
Ja, naja, klar.
Und das ist halt einfach wirklich auch natürlich spielt natürlich auch dabei eine nicht kleine Rolle. Also es ist halt einfach wirklich, auch Marvel hatte am Anfang, also die Marvel Studios hatten am Anfang ja durchaus ihre Probleme, mussten halt die B-Riege von Figuren nehmen, weil Spider-Man halt weg war, weil die X-Men weg waren und dann halt eben mit Iron Man und Hulk und Thor alles aufbauen. Das hat auch halt irgendwie geklappt, weil die Filme halt einfach echt gut sind.
Ja, und du da eben das Gefühl hast, dass jemand wirklich Lust drauf hatte und Liebe für die Figuren hatte. Ja. Das hast du halt überhaupt nicht. Das wirkt alles wie ein Job eben. So
genau, und halt auch wirklich, da sind ja auch ein paar eigentlich kompetente Leute, die diese Filme gemacht haben. Weißt nicht, Daniel Espinosa hat auch den Morbius gemacht, oder? Genau. Er ist ja zumindest auch irgendwie ein solider Handwerker, der so eine Action-Thriller irgendwie von der Stange drehen kann und dann kommt halt einfach ein unterhaltsamer Film dabei raus am Ende.
Ja, voll.
Oder Jesse Chandler, wie wir gerade schon gesagt haben und so. Also, und trotzdem werden diese Leute dann halt offenbar so kaputt gemanagt und von Studioseite halt irgendwie so, reingepfuscht. Das halt einfach
zu viele Stimmen, die da irgendwie mitgemischt haben. Ja. Keiner eben, vielleicht ist es dann wirklich so, dass eben keiner so ganz oben war, der dann wirklich gesagt hat, so wie Kevin Feige dann gesagt hat, naja, wir machen das jetzt lieber so und so, der dann doch das irgendwie alles zusammenzurrt zu einem ganzen, vielleicht brauchst du das dann
doch. Ich meine, die Storys, die ja da waren ja geil. Wir haben ja gefühlt in jedem Spider-Verse-Film, über den wir hier im Podcast gesprochen haben, gesagt, die geilen Ideen stecken ja eigentlich in dem Film. Was wäre denn zum Beispiel, wenn Venom 2 auch viel mehr so diesen Rom-Com-Aspekt zwischen Eddie und Venom irgendwie aufgegriffen hätte? Oder wenn sie halt wirklich mehr All-In gegangen wären mit allem, was Carnage angeht? Was wäre denn, wenn sie bei Morbius mehr auf diese beiden Detectives eingegangen wären, die da Fälle untersuchen.
Ja, und dann halt so ein Horrorfilm. Und dann halt so eine Horrorgeschichte. Es ist ja angedeutet, es sind ja so die anderthalb Momente, die mir in dem Film gefallen. Also diese Szene auf dem Schiff und so, die so halt auch so ein bisschen Dracula-mäßig, wo ich denke, da sind so die Ansätze da, wie du sagst. Es steckt irgendwie drin, aber und dann hätten sie das verwirklichen können, was sie quasi mal sich vorgenommen haben. Dass sie wirklich so ein paar Genre-Pieces machen vielleicht auch, die ein bisschen aus der Masse auch herausstechen, aber am Ende haben sie dann sich doch nicht getraut.
Und dann finde ich es halt irgendwie schade, weil nach dem Erfolg von Spider-Man No Way Home war ja auch immer so dieses, Andrew Garfield, weil Andrew Garfield hat ja dann selber auch ordentlich, wäre sofort breit und so. Warum nutzt man das denn nicht aus? Weil es ja letztendlich auch alles Sony-Kram und diese ganzen Theorien, die dann davon ausgegangen sind, Andrew Garfield taucht jetzt in dem Film und in dem Film und in dem Film nochmal auf. Das wäre doch das Geilste überhaupt gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, ja okay, Andrew, hast du gerade Zeit, hast du irgendwie Bock, wir schustern dir dann noch einen Film zusammen und sie hätten am Ende ihn dann halt auch nehmen können. Und ich glaube, es hätten die Leute tausendmal mehr gefeiert, als so einen Quatsch zu haben wie Madame Web oder wie jetzt halt Kraven the Hunter.
Zumal, also ich meine im Nachhinein natürlich auch noch mit Nostalgie und dem No Way Home Bonus und so, aber für mich ist es, und ich glaube, Julius ist auch auf meiner Seite, weil wir Amazing Spider-Man Fans sind, nach wie vor die
ich mag auch den zweiten.
Die, ja, ich auch. Gerne. Und dafür, dass das nach wie vor einfach die schlechteste Entscheidung war, du hast das da alles schon angelegt und dann zu sagen, nee, wir canceln das alles, den geplanten Sinister Six Film und alles, was da alles schon irgendwie angeteasert wird und machen nochmal neu und machen es halt bloß viel schlechter.
ohne Spider-Man.
Also das war, glaube ich, am Ende die schlechteste Entscheidung, die du machen konntest. Vor allem, wenn du dir die Zahlen anguckst, damals wurde halt gesagt, das war halt enttäuschende Performance und so, weil der hat halt knapp über 700 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Davon träumen die halt jetzt mit ihren neuen Filmen. Also das ist, ich glaube, da beißen sie sich ganz schön in den Hintern, dass sie das damals so gemacht haben.
Hoffentlich.
Und da ist die Hoffnung eben da, dass sie es vielleicht doch noch machen, jetzt einen späten Amazing Spider-Man 3. Ich meine, warum nicht? Andrew Garfield hat jetzt den Push noch durch No Way Home. Und das wird jetzt wahrscheinlich zu Grabe getragen, das SSU. Ich meine, das wäre vielleicht die beste
Entscheidung. Ich meine, es gibt ja auch immer noch diese Theorie, dass man irgendwie Miles Morales noch in diesen Live-Action-Bereich rüberholt, um ihn dann vielleicht ins MCU rüber zu schicken und zu sagen, okay, Tom Holland kommt dann eher irgendwie. Also, das sind
da glaube ich nicht mehr dran.
Nee, glaube ich auch nicht mehr dran, weil ich glaube, für Tom Holland ist irgendwann, denke ich mal, auch wirklich Schicht im Schacht. Aber
das wäre für ihn jetzt eine doofe Entscheidung, glaube ich, sozusagen vom MCU jetzt.
Du hast ja aber trotzdem, ich glaube, der Punkt ist einfach, wir sind jetzt mit Kraven da angekommen, dass du wirklich sagen musst, okay, hier ist jetzt Feierabend.
Ja.
Wir setzen uns alle nochmal im Meetingraum und brainstormen ein Wochenende lang.
Nach dem sechsten Film.
Und und versuchen irgendwie was Neues zu finden. Ich meine, was wir auch nicht vergessen dürfen, die Spider-Man Noir-Serie mit Nick Cage ist ja trotzdem irgendwie noch in der Mache. Das ist ja auch noch so ein SSU-Ding, wo zumindest das erste Mal Spider-Man tatsächlich irgendwie eine Rolle spielen würde. Aber,
ein Spider-Man.
Aber das ist ja halt auch gegriffen aus den sehr viel erfolgreicheren Animationsfilmen.
Mhm.
Und da weiß man ja bis jetzt auch noch nicht, was da mit dem dritten Teil eigentlich ist.
Ja, jetzt haben sie ja schon wieder gesagt, der kommt nächstes Jahr auch nicht.
Nee, genau. Weil der irgendwie nochmal deutet viel darauf hin, dass sie da nochmal relativ viel von vorne angefangen haben, was ja auch okay ist.
Ja,
lieber so, als halt nochmal so ein Morbius.
Wenn am Ende was Tolles bei rauskommt, es kann auch bei einer problemgeplagten Produktion was Schönes bei rauskommen.
Ja, genau. Und selbst wenn es halt eben heißt, dass man 80% nochmal neu streicht und nochmal von vorne anfangen muss.
Ja, zumal, wie Sebastian gesagt hat, bei den Filmen sieht man halt, dass sie halt die Liebe oder dass sie zumindest irgendwie Leute haben, dass sie die Liebe für diese Welt und die Figuren haben, weil der steckt halt so voller Fantum für diese ganze Welt und diese ganze Comic-Geschichte.
Ja, und genau das ist nämlich auch ein Teil des Problems. Also musste ich nämlich vorhin dran denken, wo du das gesagt hast mit den eigentlich guten Ideen, die da drin stecken. Normalerweise sollte es ja sein, dass in dem Entstehungsprozess eines Films die guten Ideen erhalten bleiben und neue gute Ideen dazukommen. Und bei diesen SSU-Filmen hat man leider häufig das Gefühl, dass diese eigentlich guten Ideen, die da bestimmt in irgendeiner Drehbuchfassung mal drin waren, nach und nach immer mehr verwässert werden und dann irgendwie durch irgendwelchen Quatsch irgendwie leider halt eben schlechter gemacht werden und dann irgendwann fast ganz daraus verschwinden. Und das ist einfach auch echt schade.
Ja, es wirkt am Ende eben wirklich so, wie ich vorhin schon kurz so angerissen habe, dass sie dieses Vorhaben vielleicht wirklich hatten, da so eigene besondere Dinge zu machen und damit auch angefangen haben bei manchen Filmen und dann am Ende dann doch kalte Füße bekommen und gesagt haben, ach naja, es kostet ja jetzt doch über 100 Millionen, vielleicht sollten wir doch so.
Ja, wir machen doch so einen 0815 Blockbuster von der Stange. Ja.
Genau.
Aber dafür ist tatsächlich, ich meine, dieses Thema mit der Superheldenmüdigkeit und sowas, das wird ja immer wieder in den Raum geworfen und so. Und es ist zumindest insofern halt was dran, dass du halt eben, so wie wir vorhin auch schon gesagt haben, du kannst halt nicht mehr wie vor 20 Jahren einfach jeden Mist veröffentlichen, wo irgendwelche Superhelden drin vorkommen und dann immer noch damit so genug Geld verdienen, dass du damit irgendwie durchkommst. Das funktioniert nicht mehr.
Ja, und einfach nur ein R-Rating draufklatschen reicht dann auch nicht.
Nee, das reicht auch nicht. Genau. Also auch so ein, ich meine, auch ein X-Men Origins Wolverine, der würde halt heute auch noch deutlich mehr durch die irgendwie auf den Deckel bekommen, als er damals schon auf den Deckel bekommen hat. Aber damals war der halt eben noch erfolgreich genug, weil er halt einfach der Bedarf noch größer war oder die Lust noch größer war, auch auf solche durchschnittlichen Filme oder unterdurchschnittlichen Filme.
Ja, und du hattest natürlich aber da auch immer noch den Trumpf mit Hugh Jackman. Also kann der Film halt drumherum irgendwie kacke sein, aber er ist halt in der Figur einfach immer noch cool und immer noch super.
Aber da wird es jetzt halt spannend, ob das überhaupt nochmal gelingen kann, da jetzt nochmal wieder neu anzusetzen, weil das wäre ja jetzt denn schon das vierte Mal, dass sie Tobey Maguire, dann hatten wir Andrew Garfield, Tom Holland so ein bisschen. Also, ja, okay.
Und dann jetzt ohne Spider.
Jetzt irgendwie ohne. Und ja gut, ich meine, wir werden es ja nächstes Jahr sehen, wie es bei DC so funktionieren wird mit einem Neustart, wo ich halt auch schon ein bisschen Schiss habe bei den ganzen Ankündigungen, die so ein James Gunn allein schon in Bezug auf den Superman-Film macht, wie viele Figuren da dann irgendwie auftauchen sollen. Ich meine, die Serien kommen ja bislang jetzt, also ob es jetzt Penguin ist, Creature Commando, diese Animationsserie, die läuft ja also zumindest mit guten Kritiken. Ja. Ich habe nur noch nicht so richtig mitbekommen, dass wirklich viele Leute das auch so.
Na, bei uns kann man es ja noch gar nicht.
Deswegen.
Ja, eben, ne, das ist halt dann
aber
auch
die Kritiken sind halt super. Also das ist auch wieder, und da hast du gleich auch so ein Ensemble-Figuren.
Aber du hast wenigstens jemanden wie James Gunn und halt Peter Safran, die ja gesagt, okay, und das ist jetzt was Chapter One of Monsters and Gods oder irgendwie Gods and Monsters. Und das braucht Sony halt jetzt einfach irgendwie. So wirklich eine Person X, die jetzt sagt, so, wir wollen auf den Sinister Six Film hinarbeiten. Ja. Dafür brauchen wir 6 Filme, wo jeweils eine Figur aufgebaut wird, aber mit Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Kid, keine Ahnung was, aber wir brauchen irgendeine Form von Spinne in diesen Film, auf die das dann halt auch hinarbeiten kann. Ne?
Ja, am Ende brauchst du das wahrscheinlich wirklich, das ist vielleicht wirklich der Knackpunkt. Wenn du so ein gemeinsames Universum aufbauen willst, wo du irgendwie einen Zielpunkt hast, dann brauchst du jemanden, der das irgendwie im Blick behält und da so den Hut auf hat.
Also wir bewerben uns jetzt hiermit offiziell. Die Marvel Boys.
Die Marvel Boys rocken das, die machen
die
das.
Die Marvel Boys retten das Sony-Spider-Man-Universum. Wir genau. setzen uns hin, wir stellen einen Plan.
Ja. Geht sofort hier ans Whiteboard und holen unsere Stifte raus. Ja. Jeder nimmt eine Ecke und dann treffen wir uns in der Mitte.
Und dann engagieren wir James Gunn für den ersten Film und sagen, komm,
ja, deswegen,
du warst jetzt schon beim MCU, bei DC, kommen wir doch jetzt mal auch ins SSU.
Ja, machen wir den Hattrick voll, aber das ist auch so ein Punkt, genau, ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber da ist es eben wieder so, dass du wirklich eine starke und auch so talentierte kreative Stimme eben dran hast wie James Gunn und da, deswegen bin ich da noch guter Dinge, gerade wenn jetzt auch Creature Commandos so gut ankam und so und Peacemaker ja auch schon super war. Und The Suicide Squad sowieso, genau, das waren ja die vor DCU-Sachen, die aber immer noch ein bisschen DCU sind. Das ist auch so ein bisschen das Chaos, was noch ein bisschen herrscht, wo ich denke, mal gucken. Und dem traue ich auch zu, dass er mir Superman halt spannend macht. Ich bin ja kein großer Superman.
Aber ich frage mich halt auch so ein bisschen, wer es halt für Sony sein könnte, ne? Weil ich meine, so jemand wie Kevin Feige hat sich jetzt etabliert. Bei James Gunn weißt du halt auch, er kennt sich damit aus, aber wer wäre jetzt so die Person, bei der ich sagen würde.
Es gibt glaube ich, einfach niemanden.
Ja, ne? Bräuchtest du jemanden neuen,
Und vor allem nicht, das hat sich halt eben auch gezeigt. Das ist einfach echt, du verbrennst dir dann nur die Finger dran. Und es gab ja viele Versuche. Es gab dieses Dark Universe mit den Universal-Monstern, was sie nach einem Film wieder sein gelassen
haben. Da haben sie wenigstens aufgehört,
Aber
machen sie es ja so umgemodelt. Im Stillen so ein bisschen weiter.
Ja,
ne?
Aber zumindest nicht so, nicht mit den Leuten auf dem Cast-Foto von damals.
Es braucht halt auch, aber mit Christopher Abbott.
Stimmt, mit Christopher Abbott, da haben wir ihn wieder.
Aber es braucht halt einfach auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Das ist halt einfach gerade heute in Hollywood leider echt schwer, wo die halt immer nur von Quartalszahlen zu Quartalszahlen getrieben werden und denen alle im Nacken sitzen und das Geld aus der Fernsehbranche wegbricht und irgendwie alle am Schwimmen sind.
Ja, aber deswegen würde ich sagen, aber trotzdem fehlendes Durchhaltevermögen kann man dem SSU nicht vorwerfen.
Ein Problem ist ja, dass sie halt immer wieder versucht haben, irgendwie was Neues zu machen oder auf Sachen reagiert haben.
Ja, stimmt.
Oder
genau, auf Sachen reagiert haben ist manchmal auch vielleicht nicht das Richtige. So, ja. Und dann falsch reagiert oder ich weiß
Plan
nicht wie.
Plan haben und den halt wirklich dann durchziehen. Und mal gucken, ob das bei DC mit Superman und James Gunn klappt.
Aber das meinte ich nämlich, dass ich da gerade im Vergleich zum Dark Universe halt immer noch so erstaunt bin, dass es hier 6 Filme geworden sind. Bei denen es einfach nicht besser.
Und wir müssen dazu sagen, bei den 6 Filmen lassen wir die beiden Animationsfilme mal raus.
Ja, die sind ja auch nicht.
Weil das ist für mich so ein bisschen losgelöst.
Das ist ja auch nicht Haupt-SSU. Also im Grunde sind hier alle, inklusive MCU, eine große, im großen Multiversum und so. Aber genau, wenn man so von dem Haupt-SSU ausgeht, gehören die eigentlich auch nicht dazu.
Ja, und Kraven hat es jetzt, ich meine, der Film hat jetzt am ersten Wochenende ja auch nur irgendwie so knapp 26 Millionen Dollar eingespielt.
Da zeichnet sich ein noch größerer Flop als Madame Web ab.
Ja, ja.
Der hat so um die 100 dann am Ende eingespielt, ne, glaube ich. Also so gerade so das Budget, was natürlich trotzdem flop ist, weil das Marketingbudget dann nochmal so
hoch war. Ja, na klar, na klar. Oh.
Also es gibt ja tatsächlich jetzt eben auch schon alles Mögliche an Gerüchten und Berichten und Spekulationen und Hoffnungen, dass alles von quasi Sony setzt nochmal neu an bis, wir haben heute drüber gesprochen, es gab sogar kurzzeitig einen Wikipedia-Eintrag, wo das schon als fix verwendet wurde, Sony alles zurück an Disney.
Da hat irgendjemand das da reingehackt mit ganz vielen Rechtschreibfehlern, weil ja, die Erklärung war auch, weil Craven, was der Worst Time und Failure war. Das war irgendwie die Begründung. Deswegen ist jetzt alles bei Disney.
Genau.
Ab sofort.
Und ich meine, es kann halt auch alles natürlich durchaus sein, dass es tatsächlich halt einfach sagen, okay, wir lassen es lieber, weil die einzigen Filme, die wirklich funktioniert haben, kommerziell und gut ankamen, sind halt eben die drei Spider-Man-Filme mit Tom Holland, die wir mit Marvel zusammen gemacht haben. Ich meine, für Fans wäre sicherlich eigentlich was Gutes, wenn halt eben alles wieder bei Marvel ist, weil dann halt irgendwie Spider-Man auch ganz normal wieder Teil sein kann mit allen Figuren und drum und dran.
Vor allem, du könntest ja dann auch, du hast ja so viel, du kannst dann ja wirklich auch das Ganze rund um Daredevil, Kingpin und sowas ja dann auch noch da irgendwie schön mit reinbringen. Also ich glaube, die Möglichkeiten wären im MCU irgendwie angegliedert zu sein, vielleicht tatsächlich auch spannender als das, was wir im Augenblick haben.
Das ist eine Frage. Es war ja damals schon so ein Riesen-Coup, dass die sich überhaupt geeinigt haben, dass die Spider-Man benutzen können. Das war ja einfach ein Segen für alle. Für Sony, die profitieren davon ja auch. Die vertreiben die Filme ja trotzdem, zumindest die Solo-Filme. Und fürs MCU war es halt cool, dass die jetzt Spider-Man haben und dann ja auch so einen guten neuen gefunden haben. Ja, aber deswegen, Sony wäre wahrscheinlich, also will bestimmt die Marke ungern hergeben, auch wenn das jetzt alles so mies lief. Aber Spider-Man wollen sie wahrscheinlich nicht so leicht. Aber solange sie dann auch im MCU irgendwie mit drin hängen, reicht es vielleicht auch. Also wenn sie da gut genug den Deal aushandeln, dass sie da irgendwie beteiligt werden, dann sagen sie halt wirklich, ja, macht mal, aber wir hängen halt noch mit drin, weil wir haben an sich die Filmrechte noch. Vielleicht reicht das denen. Ja, vielleicht ist es auch besser für alle.
Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Also, das...
Ich glaube da auf jeden Fall, dass dieses Konzept in dieser Form nicht nochmal probiert wird, weil das wäre jetzt auch, ich meine, da müsste man echt ein bisschen warten und ich glaube nicht, dass sie so lange warten werden und dann nochmal einen neuen Craven oder einen neuen Venom oder sowas, das kann ich mir beim besten Willen ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oder dann irgendwie nochmal, ich meine, holt man dann die Figuren irgendwie nochmal raus, vielleicht das schon eher, dass man irgendwie in so ein paar Jahren irgendwie sagt, okay, wir machen doch noch irgendwie hier die Null-Storyline mit.
Ich weiß nicht, ob sie den nochmal rausholen, aber.
Stimmt, ich meine, das ist das Deutlichste und das Letzte, was sie jetzt irgendwie angeteasert
haben. Ja, das stimmt,
haben,
das stimmt. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eher dann wirklich Venom so als die große Bösewicht-Ikone, gerade mit Spider-Man nochmal, weil sich viele halt immer noch so einen Venom-Spider-Man-Kampf wünschen. Und Venom kam ja wirklich auch relativ, es waren auch 12 Jahre oder so, aber Venom gab es ja schon mal bei Spider-Man 3 und dann haben sie den halt auch nochmal neu gemacht und so. Und wie du vorhin gesagt hast, das wollte ich auch sagen, also ich bin jetzt von keinem SSU-Fan, großer Fan, aber das sind die, mit denen ich auch noch am ehesten Spaß hatte, was vor allem an Tom Hardy liegt, die Venom-Filme, aber das, ja, also in der Figur steckt natürlich sowieso noch viel Potenzial, was die auch nicht ausgeschöpft haben, aber ich kann mir vorstellen, dass der in irgendeiner Form vielleicht nochmal auftritt, aber...
Aber ich weiß nicht, ich meine, also ich wünsche Tom Hardy auch einfach, dass er nochmal was anderes machen kann in seiner Karriere.
Ja, ich denke ja auch wahrscheinlich ohne Tom Hardy, das hat ja bei dem 3 eher angedeutet, dass es, wenn, dann ohne Tom Hardy passiert.
Aber ich meine, also dann... Also, aber dann auf jeden Fall kein Venom-Film ohne Tom Hardy, sondern wirklich Venom irgendwie in einem Spider-Man-Film.
Mit Tom Hardy.
ohne Tom Hardy. Einfach ein Spider-Man-Film mit
Venom genau. Genau, wenn dann so. Also noch einen Venom-Film brauche ich jetzt auch nicht, aber richtig. Mhm. Dann am ehesten so, genau. Dann kommt hier, wie ist der Topher Grace zurück und darf nochmal Eddie Brock spielen.
Ja, oder sie gehen auf Agent Venom hier, Flash Thompson, der dann den Symbionten bekommt und so. Keine Ahnung, also ich meine, Möglichkeiten sind da, aber ich will mittlerweile auch, ich will den Animationsfilm noch haben und dann da sollen sie mir einen ordentlichen Abschluss für diese Trilogie liefern. Und da kannst du ja theoretisch mit diesem Spider-Verse, was sie da dann aufbauen, kannst du ja alles auch irgendwie am Ende erklären. Das war ja auch irgendwie so meine Hoffnung, dass Madame Web das in irgendeiner Form aufgreifen würde, was das überhaupt nicht passiert ist. Und ja, sowas wie Kraven the Hunter jetzt hat man halt auch wirklich überhaupt nicht gebraucht. Also das ist so wirklich so ein, ich bin mal gespannt, weil ich meine, Madame Web war ja als er dann auf Netflix rauskam, auf einmal auch so auf Platz 1 der Netflix-Charts, weil ich glaube, alle, die ihn nicht gesehen hatten, jetzt dann doch mal gucken wollten.
Ja, weil es halt relativ schnell war.
Wie alle sagen. Mhm. Und vermutlich wird es bei Craven nicht anders sein, dass man dann auf einmal wieder die News hat, oh, alle gucken jetzt Craven und jetzt Craven-Time.
Ich werde den dann, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich bin ja ein alter Kompletist, zu vervollständigen, weil es ja wahrscheinlich wirklich der letzte SSU-Film sein wird, werde ich mir den dann auch anschauen.
Ja.
Und ja, na klar, die Hemmschwelle ist natürlich irgendwie nicht so hoch, wenn du einfach sowieso Netflix durchscrollst und dann einfach anklickst, als wenn du jetzt losgehst, weiß nicht, 12 Euro für ein Ticket bezahlst und dann dir das anguckst. Wovon mir Julius abgeraten hat, das noch dazu, um das zu schließen, warum ich den Film nicht nachgeholt habe in der regulären Vorstellung.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dieser Effekt, dass der Film zumindest einigermaßen groß beworben wurde, dass die Poster hingen, dass die Trailer zu sehen waren vor anderen Filmen und sowas, hat auch einfach echt dafür sorgt, dass der Film irgendwie im kollektiven Gedächtnis verankert wird, und die meisten Leute bekommen ja dann sowieso gar nichts mit davon, ob der Film jetzt schlecht besprochen wird oder gut besprochen
wird. Und ob er überhaupt schon da ist, und dann denken sie, aha, der war gerade im Kino, und jetzt ist er auf einmal auf Netflix, gucke ich mir doch an.
Das ist auch einer der Gründe, warum das mit dem Kino, glaube ich, nie endgültig verschwinden wird, weil es halt einfach, selbst für Streamingdienste wie Netflix sieht man ja immer wieder, so ein Film, der einen Kinostart hatte, ist dann halt einfach echt quasi automatisch schon ein Hit bei Netflix, während sie halt bei ihren eigenen Originals immer kämpfen müssen, dass die halt irgendwie ihr Publikum finden.
Ja, gerade wenn die wirklich jetzt, bei Sony ist es ja jetzt der Sonderfall, dass sie ja wirklich dann einen Deal mit Netflix haben, dass die Sachen relativ zeitnah da auch dann auf ihre Plattform packen, und dann, klar, dann ist es sowas, dass, wie du sagst, das ist dann automatisch, selbst wenn es so ein Film ist, automatisch irgendwie
dann,
ein Top 10 Film.
Dann kommen alle in den Genuss der besten Schlusssequenz jemals in einem Film, und ich werde sie euch jetzt spoilern, weil sie ist halt so krass, kein
jetzt
Spoiler.
Jetzt habt ihr noch die Chance auszuschalten.
Es ist aber so die dümmste Sequenz irgendwie ever, weil ganz zum Schluss bekommt Craven von seinem Vater halt diese Weste, und dann kriegst du halt diesen Shot mit ihm, so wie man das aus den Comics erkennt. Und dann kriegst du quasi auch das Bild vom Poster her, wo er auf diesem Thron sitzt. Aber das Geile ist, im Film setzt er sich auf diesen Stuhl, Thron, was auch immer, und direkt davor steht halt so ein Spiegel. Und er guckt sich auch selbst so lasziv geil im Spiegel an, so wo du dir denkst, Kamera, schwenk mal schnell weg, weil ich möchte nicht sehen, was Craven gleich noch tut da mit seiner, also so ein weirdes Ende denn auch, wo du irgendwie da sitzt und denkst, okay, jetzt holt er sich auf sich selbst einen runter, oder warum hockt er da jetzt so merkwürdig? Ja,
das hätten sie ruhig noch zeigen können beim R-Rating.
Ja, bei R-Rating, wer weiß. Ne? Aber
das wirkt halt so ein bisschen so wie so eine Trailer-Szene, die irgendwie im fertigen Film gelandet ist.
Ja.
Ja, aber es klingt ja wie vieles, dass manches einfach nur für den Trailer offenbar gemacht wurde. Na sowieso, also das ist auch nochmal, glaube ich, ein ganz eigenes Thema, aber Murder im Web bestand ja komplett aus solchen Momenten, wo du diese ganzen Wink-Wink-Spider-Man-Sachen so hast, diese Spinnenmenschen da im Amazonas, Spider-Man-artige Anzüge anhaben, oder der machst siehst du Spinnennetze, oder der rote Schirm, der vom Spinnennetz aufgespannt wird, und dann hast du halt den bösen Spider-Man, der im Grunde ja das Spider-Man-Anzug anhat, und dann denkst du, boah, ein böser Spider-Man, wie cool.
Ja.
Also, alles nur für den Trailer.
Alles, wirklich.
Ja, also das ist wirklich, nee.
Gescheitert, muss
ja,
man
wirklich
leider sagen.
Ja, ist wirklich leider echt so, und ich kann wirklich nur hoffen, dass sie in irgendeiner Form da vielleicht auch wieder rauskommen oder nicht, aber ich meine, sowas,
kann man ihnen nur
diesen Ruf musst du halt jetzt auch erstmal irgendwie wieder so weit verarbeiten, dass du
Studio that brought you.
Ja, genau, so, das kannst du ja dann alles nicht
Morbius,
überbringen.
Madame Web and Craven the Hunter.
Und da musst du ja wirklich irgendwie so einen Ballerfilm rausknallen, irgendwie.
Machen sie ja tatsächlich immerhin halt echt auch mit den Spider-Verse-Filmen.
Absolut, um Gottes Willen, also die will ich hier wirklich, die also müssen wir nochmal extrem loben, weil das sind für mich alles so 10 von 10 Filme irgendwie, wie ich die super finde, allein auch von der Art und Weise, wie sie mit den unterschiedlichsten Spider-Varianten ja auch umgehen und diese Story schmieden rund um das Spider-Verse. Ist ja
total
fantastisch.
Der ist auf vielen Ebenen einfach funktioniert, ne? Er erzählt eine schöne Geschichte, hat tolle Figuren, hat Liebe für die Figuren und hast wirklich das Gefühl, dass Leute sich damit auskennen mit der Materie und es sieht einfach auch noch so fantastisch aus. Also das ist einfach, da kommt viel zusammen, der ist einfach rundum. Schön.
Uah.
Ah, schön, das war aber ein schönes. Ein Gänsehaut.
Ja. Ja. Das war Craven.
Das war ein sehr chaotischer Podcast irgendwie.
Ja, gut, aber
fand ich gar nicht so ein chaotischer
Film. Aber es ist wie das SSU, es ist wie der Film.
Das lag auch ein bisschen an mir, weil ich halt versucht habe, damit ich mitreden kann, immer mal versucht habe, so meine Sachen, die ich wusste und noch einbringen konnte, noch einzubringen zwischendurch. Aber ich glaube, deswegen haben wir immer so gute Schlenker zum SSU insgesamt gemacht. Ich fand das gar nicht so schlecht.
Ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, es ist gar nicht so schlecht, wenn man immer jemanden dabei sitzen hat, der keine Ahnung von dem Film hat.
Neues Konzept für den Podcast.
Man hat jemanden, den man ansprechen kann.
Ja, ihr habt mich beide auch immer so angeguckt, als ob ihr mich noch von dem Film überzeugen wollt, aber...
Nee, um Gottes Willen.
Also normalerweise spielt man halt immer zu so diesem imaginären Publikum, was da draußen an den Empfangsgeräten
heute,
sitzt. Und heute hatten wir...
Empfangsgeräten.
Und heute hatten wir...
den Funkempfängern.
Genau. Hatten wir mit Markus quasi eine Personifizierung des Leimatliebe-Publikums
hier. Ich habe mich von euch auf jeden Fall sehr erleuchtet gefühlt.
Das ist doch sehr schön. Wenigstens etwas. Ja. Craven hätte das nicht hinbekommen.
Das glaube ich.
So viel kann ich schon mal sagen.
Das befürchte ich auch, ja.
Ja, das war's von Craven, vom SSU, das wir jetzt hinter uns lassen. Es gibt jetzt tatsächlich dann nur noch einen Podcast. Das wird dann der große Jahresrückblick sein. Ich kann jetzt schon mal anteasern, aus dem SSU wird nichts dabei sein.
Aber gab es noch drei Filme dieses Jahr, das kann doch nicht sein.
Einer muss
sein. Also ich meine statistisch alleine schon.
Nee, genau. Aber Markus, vielen Dank, dass du, obwohl du nicht mal im Kino warst, trotzdem hier gewesen bist.
Den ersten Podcast zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, gut hinter mich gebracht, glaube ich.
Guck mal, wir haben im Dezember ganz viele erste Male im Podcast. Ich habe ja letztens auch das erste Mal Podcast komplett alleine gemacht, weil irgendwie keiner da war. So.
Hier jetzt passieren noch verrückte Experimente.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Es hat mich gefreut.
Ja, sehr schön. Julius, vielen Dank,
dass wir
uns hier durch Craven geboxt haben. Und euch da draußen natürlich auch danke dafür, dass ihr auch diesen wirren Podcast hier noch gefolgt seid oder ihr benutzt es halt zum Einschlafen. Dann
habt ihr wirre Träume von Spinnen
von
Löwenfellwesten
und von Aaron Taylor Johnsons 8-Pack.
Davon, das gibt es schlimmere Sachen.
Ja, das ist schon wahr. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.